Muito boa tarde,
Sr. Chefe da Delegação, Sr. Deputado Gruner Schlenberger e restante delegação. É um gosto a Comissão de Educação, Ciência e Cultura receber-vos no Parlamento Português. Zwei. Um ou dois? Eins? Ok. Okay. É uma honra para a Comissão de Educação receber-vos e podermos falar na vossa visita ao Parlamento Português. Eu queria só aproveitar para vos apresentar aqui a delegação portuguesa. Ao meu lado esquerdo está o deputado Acácio Pinto, vice-presidente da Comissão e coordenador do Partido Socialista, principal partido da oposição no Parlamento Português. Ao meu lado direito está a deputada Isilda Aguincha, que é a coordenadora do grupo parlamentar do PSD, um dos partidos da coligação, o maior partido da coligação. De seguida está a deputada Esther Vargas, também do PSD, a deputada Conceição Pereira, do PSD, o deputado João Pratas, do PSD, e a deputada Margarida Almeida, do PSD. Aqui do meu lado esquerdo, o deputado Michel Zoifert, deputado do CDS, é um luso-alemão. O deputado António Cardoso, do Partido Socialista, o deputado Agostinho da Santa, também do Partido Socialista, e o deputado Carlos Enes, do Partido Socialista. Eu sou Presidente da Comissão e sou também eleito pelo CDS, Partido Popular. Esta é a delegação que neste momento compõe a Comissão para estar presente nesta reunião. Trabalha esta Comissão, como sabem, a área da educação, desde o pré-escolar ao ensino superior, a área da ciência, da investigação e do desenvolvimento na área da ciência, a área da juventude e a área do desporto. Estas são as competências desta Comissão e é nisso que trabalhamos. Estamos, com certeza, à vossa disposição, Sr. Chefe da Delegação e restantes colegas deputados, para aquilo que entenderem, trocarmos impressões, sendo que a educação em Portugal é uma aposta desde o início da democracia, uma forte aposta no sentido da escolarização total da população, da eliminação do analfabetismo, da valorização da escola no sentido de maximizar todos os alunos na escola, um combate ao abandono escolar e ainda também no sentido de proporcionar e elevar o número de pessoas com grau académico superior. É essa também uma das grandes apostas do país ao longo dos anos. Antes de vos passar a palavra, permita-me só que vos acabo de apresentar os senhores deputados que acabaram de chegar. O Sr. Deputado Duarte Marques, também do Partido Social Democrata, o Sr. Deputado Luís Fazenda, do Bloco de Esquerda, e a Sra. Deputada Rosa Arezas, também do Partido Social Democrata. De forma que devolvo-lhe a palavra.
Ja, sehr vielen Dank, Herr Kollege. Wir freuen uns natürlich auch. Wir sind alle das erste Mal in Portugal überhaupt und freuen uns natürlich, dass wir so hochrangig und zu interessanten Gesprächen empfangen werden. Wir hatten bereits letzte Woche die Möglichkeit, mit dem Botschafter zu sprechen. Er hat uns also auch schon vorbereitet und hat uns gesagt, dass wir mit großen Erwartungen empfangen werden und ich möchte jetzt ganz kurz erstmal meine Delegation vorstellen und dann ganz kurz ein paar Ausblicke über unsere Arbeit und unsere Ziele. Also ich bin der Ausschussvorsitzende, wir haben den Ausschuss für Bildung und Kultur. Bei uns wechselt das ab und zu mal, Bildung, Kultur, Wissenschaft, je nachdem wie gerade die Zusammensetzung in der Regierung ist. Im Moment Bildung, Kultur. Neben mir sitzt die Frau Feusner von der CDU, also ich bin ebenfalls CDU. Bei uns ist es relativ einfach, wir haben nur vier Parteien im Landtag. Dann haben wir die Frau Wicke Scheil von den Grünen daneben sitzen und ganz links die Frau Görke von der Linkspartei. Okay, das passt ja dann, ne? Die SPD ist krankheitsbedingt verloren gegangen. Das heißt, die musste leider absagen, sonst hätten wir noch eine Stärkung. Auf der rechten Seite sitzt mein Ausschusssekretär und ich sage immer, als Beispiel dann, also unsere Schulbildung klappt ganz gut, das war mal mein Schüler, haben wir ganz ordentlich gemacht. Ja, und dann die beiden Damen kennen Sie sicherlich von der Botschaft und vom Goethe-Institut. Wir sind der Ausschuss Bildung und Kultur. Wir haben also Schwerpunktaufgaben, den Bildungsbereich nicht vom Kindergarten. Das heißt, das ist, steckt bei uns mehr im Sozialministerium und geht auch nur bis Abschluss des Gymnasiums zur Berufsbildung. Das heißt, also dann das andere ist dann schon Wissenschaft. Früher hat man das mal vereint in einem Ausschuss, halte ich für sinnvoll, aber ist leider bei uns im Moment getrennt. So gesehen finde ich, Sie haben ein sehr, sehr weites Spektrum. Bildung, Wissenschaft, Forschung, Jugendarbeit und Sport. Also komplette Bandbreite. Und wir haben dafür diesen Bereich Kultur noch mit dazu. Und wir haben uns informiert, wie gewisse Zusammenhänge sind. Wir wissen, das duale System in Deutschland ist eine sehr wichtige Größenordnung. Und wir würden gerne mit Ihnen in diesen Kontakt kommen, wie wir gemeinsam die Qualifikation im Bereich Bildung, im Bereich Berufsausbildung koordinieren können und die Programme dann auch, die existieren, mit Leben erfüllen können. Also in konkrete Vorstellungen. Das Gleiche haben wir natürlich vor im Bereich Kultur. Wir hatten die ersten Kontakte jetzt im Goethe-Institut und in der Foundation. Und dort geht es für uns speziell um den Bereich Orchester, Kulturaustausch und so weiter. Das mal als kurzer Start von meiner Seite.
Muito obrigado. Muito obrigado pelas palavras e pela apresentação que nos faz e das competências que a vossa Comissão tem. Eu passaria, se calhar, desde já a palavra, independentemente de depois podermos fazer uma síntese, sobretudo na questão que nos coloca do sistema dual e da cooperação em termos culturais, quer através dos Estados, quer através de instituições privadas em Portugal ou na Alemanha, e ainda também, no nosso caso, o trabalho feito pelo Instituto de Camões na Alemanha, na promoção da língua portuguesa na Alemanha, muito junto das comunidades portuguesas, mas também hoje muito procurada por cidadãos alemães para a aprendizagem da língua portuguesa, para trabalhar em termos de trabalho, sobretudo junto dos países africanos e o Brasil, da língua oficial portuguesa. Mas eu passava desde já a palavra aos meus colegas, representantes dos partidos, no caso do Partido Social Democrata, ao Sr. Deputado Duarte Marques.
Muito boa tarde a todos. Gostava, fico curioso com aquilo que a interpretação disse antes de eu começar a falar, porque já percebi que pelo menos em alemão teve graça. Queria vos dar as boas-vindas em nome do grupo parlamentar do Partido Social Democrata e estar disponível para colaborar convosco nesta troca de ideias e de experiências. Portugal 2020 é um pacote financeiro muito importante para Portugal, muito importante para a Europa, sobretudo no futuro que aí vem, e na área da educação ganha algumas competências que não tinha no passado. Todos sabemos que a União Europeia não tem tantas competências nesta área como tem noutras, mas tenho a certeza que da nossa parte será uma boa troca de ideias e estamos disponíveis para dar a nossa visão sobre isso mesmo. Mas nesta fase queria apenas agradecer o vosso interesse, saudar a vossa presença e mostrar total disponibilidade para poder partilhar. Aliás, lembrando que Portugal, ainda recentemente, adotou um modelo de ensino em algumas áreas, inspirado em algumas experiências alemãs que pareceram a nós bastante positivas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Duarte Marques. Deputado Acácio Pinto, do Partido Socialista.
Muito obrigado. Eu sou também, em nome do Partido Socialista, a delegação que hoje aqui está connosco, e gostaria de vos dizer que, da parte do Partido Socialista, é sempre um prazer interagir com deputados também de outros Estados-membros, neste caso também de um Estado da Alemanha, e para nós é muito relevante as informações e a troca de informações que possamos aqui ter. Percebemos que nós temos uma área mais alargada na nossa Comissão de Competências do que a vossa Comissão, E isso não invalida que nós não nos centremos, portanto, nas vossas áreas mais da área da cultura e da área da educação. E nesta oportunidade, eu, para além de vos saudar, gostaria desde já, em nome do Partido Socialista, também de, pegando numa palavra e numa expressão que aqui disse, e sobretudo num conceito que aqui deixou, que foi o sistema dual, deixava já uma pergunta que era do sistema dual, que também aqui está a ter o início de, está a ser implementado também em Portugal. Eu gostaria de vos perguntar a partir de que idade é que o sistema dual é implementado na Alemanha ou no vosso estado? E perguntar também se os alunos que vão para o sistema dual se podem fazer a reversibilidade, se pode haver reversibilidade para voltarem ao ensino ou ao dito normal depois de entrarem no sistema dual. Para já era isto que eu vos queria aqui dizer, deixar estas duas questões já, dizer-vos que o Partido Socialista em Portugal é o Partido Socialista, neste caso, o maior partido da oposição, que tem uma grande responsabilidade na construção da escola pública portuguesa e que entendemos que ela deve continuar a ser muito valorizada, pese embora os tempos de crise que possamos atravessar e que estamos a atravessar. A aposta na educação pública e na educação é sempre um fator de desenvolvimento e de competitividade para os povos. Para já, era tudo quanto eu queria dizer-vos e mais uma vez saudar-vos em nome do Partido Socialista.
Muito obrigado, deputado Cássio Pinto. Deputado Michel Zoifer, do Grupo Parlamentar do CDS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Caros colegas do Landtag de Sachsen-Anhalt, queria cumprimentá-los em português, naturalmente, no Parlamento português, mas em todo caso com a certeza de que nos entenderíamos tão bem em português como em alemão, dizer-lhes que as questões que nos trazem aqui sobre a educação, mas também sobre a cultura, têm tido algum reflexo nas políticas nacionais portuguesas no passado recente. Deixem-me dizer-lhes que, ao contrário da Alemanha, Portugal tipicamente só tinha no ensino obrigatório um percurso dos alunos, da primeira à nona classe, até muito recentemente, e agora, no último ano, atingimos o primeiro 12º ano do alargamento da escolaridade obrigatória dos 9 para os 12 anos. E esse alargamento da escolaridade obrigatória levantou alguns desafios ao sistema público de educação, nomeadamente o de garantir que há uma resposta para todos, para todas as vontades, para todas as famílias, para todos os percursos individuais na escolaridade obrigatória. E foi, está em vigor, em implementação, um programa de ensino vocacional para quem, por escolha das famílias, quiser procurar um percurso alternativo. Percursos que conhecemos bem, na Alemanha já existem de outras formas há muitos anos. Ao nível da educação dual ou do ensino dual, o governo português lançou um projeto, de facto, bem inspirado no sistema alemão, um projeto em que um dos parceiros muito importantes cá é a Volkswagen Portugal, que permitirá, e aí a vossa ajuda será certamente bem-vinda, tentar fazer a ponte entre o meio empresarial e o meio escolar. E eu julgo que nós, neste momento, aquilo de que mais vontade sentimos é de fazer com que as empresas percebam também as vantagens e as capacidades que tiram desse tipo de trabalho. Porque, pelo menos é a impressão do CDS, nos estudantes, nos alunos, há já essa vontade, essa necessidade de procurar, mesmo dentro da escolaridade obrigatória, uma formação dada também em meio empresarial com certificação académica. Mas assim muito rapidamente, é isto que lhes posso dizer neste momento. Sei que o governo português tem-se relacionado com o governo alemão também, exatamente para procurar informações e matéria nisto, para que este desafio que a Estratégia 2020 nos lança, que o Conselho Europeu nos lança também, de alargarmos a escolaridade obrigatória, mas sobretudo, isso foi uma recomendação muito recente do Conselho Europeu, de melhorar a qualidade e relevância do sistema de ensino para o mercado de trabalho, seja um desafio que nós consigamos ganhar, e aí a experiência alemã pode nos dar pistas muito importantes. Muito obrigado.
Muito obrigado, deputado Michel Zoffert. Deputado Luís Fazenda, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Em nome do Bloco de Esquerda, gostaria também de dar os colegas deputados alemães, dar-lhes as boas-vindas, desejar que tenham uma experiência frutuosa no nosso país e que possamos cooperar, como é importante cooperar no campo europeu. Visitam-nos numa altura de grande dificuldade, em que, devido às políticas da Troika e da ortodoxia da austeridade, há um fortíssimo desinvestimento na educação pública, uma redução brutal do investimento na educação pública. Gostaria também de vos deixar a interrogação acerca do sistema dual no ensino. Pelo que tenho lido, tem aumentado a contestação na Alemanha a esse sistema. Que balanço têm? Nós, por aqui, somos bastante críticos, pelo menos no Bloco de Esquerda, em relação a esse sistema dual, porque há uma seleção precoce dos alunos, muito cedo, e porque há, na prática e objetivamente, uma separação irreversível entre os que seguem uma via profissionalizante normalmente desqualificada, não uma via profissionalizante exigente, e aqueles que seguem o ensino regular e o ensino académico. E, portanto, somos bastante céticos, mas a fórmula do ensino dual é a menina dos olhos, não sei se isto tem tradução em alemão, é a menina dos olhos do nosso atual Ministro da Educação. Mais uma vez, bem-vindos e muito obrigado.
Obrigado, deputado Luís Fazenda. Bem, depois deste conjunto de questões e das saudações de cada um dos grupos parlamentares, de cada um dos representantes dos grupos parlamentares aqui presentes, devolvo-lhe a palavra, meu caro colega, para este primeiro grupo de questões aqui colocadas.
Ja, danke für die sehr interessanten Fragen und für das herzliche Willkommen. Ich werde jetzt das natürlich analog machen, so wie Sie das gemacht haben. Ich werde dann meine drei Kollegen mitsprechen lassen. Und Sie werden feststellen, auch dort wird es den kleinen Unterschied geben. Deshalb sind wir ja unterschiedliche Parteien. Wir haben also auch unterschiedliche Ansätze, das Problem zu lösen. Und ich würde ganz gern nochmal von vornherein eingehen auf unser System. Das heißt also, das kann man jetzt gut oder schlecht finden. Auf jeden Fall ist das unser System, was wir implementiert haben über die Jahre. Wir haben also ein mehrgliedriges Schulsystem. Und dieses mehrgliedrige Schulsystem heißt also, wir haben unterschiedliche Stufen, unterschiedliche Ausbildungsstufen. Und wir haben auch, ich würde es nicht sagen, eine Trennung. Wir haben eine frühzeitige Orientierung. Und diese frühzeitige Orientierung setzt bei uns ein in Klasse 5. Und dann gibt es ganz unterschiedliche Auffassungen, ob das zu zeitig ist. Und andere sagen, es ist zu spät. Aber die Wissenschaft hat es noch nicht gezeigt, welcher der richtige Weg ist. Wir haben uns für diesen Weg entschieden. Zum dualen System kann ich nur sagen, da wird dann sicherlich Frau Feusner dann nochmal weiter darauf eingehen, das duale System setzt zu einem viel späteren Zeitpunkt ein und hat damit, so wie Sie das gerade gesagt haben, eigentlich gar nichts mehr damit zu tun, eine frühzeitige Selektion vorzunehmen. Das ist also meiner Ansicht nach was völlig anderes, aber das duale System ist eine ganz entscheidende Größe. Und wir als Deutsche, wir haben immer gerade gesagt, verzeihen Sie, dass das jetzt so ganz pauschal ist und einfach, aber wir haben gesagt, wir wissen, Portugiesen, das sind Fachkräfte zum Beispiel beim Pflastern. Und diese Fachkräfteausbildung, die braucht man einfach, die muss sich fortsetzen. Und das ist der Vorteil des dualen Systems, dass es eine Fachkräfteausbildung ist, in der Praxis mit Theorie verbunden. Und das ist genau das, was die Stärke bringt. Deshalb nützt es nichts, wenn man nur Theorie alleine hat. Man braucht also diesen praktischen Bezug, damit man das, was man gelernt hat, auch wirklich umsetzen kann. Ich kann Ihnen jetzt ein ganz praktisches Beispiel bringen. Ich habe jetzt vor anderthalb Wochen eine Jägerprüfung gemacht, gerade erfolgreich bestanden. Und da gab es so viele fachliche Dinge, die ich aus den Lehrbüchern gelesen habe und gelernt habe, aber erst in der praktischen Anwendung, dann wusste ich, was das heißt und dann konnte ich es auch viel besser lernen. Und nichts anderes ist so ein duales System natürlich auf einer ganz anderen Stufe. Das mal kurz von meiner Seite zur Einführung und dann gebe ich mal weiter und dann die Frau Fosner.
Ja, vielen Dank. Unsere duale Berufsausbildung ist natürlich in sich auch sehr komplex und auch nicht ganz einfach zu verstehen. Das Hauptaugenmerk bei der dualen Ausbildung liegt eigentlich darin, dass es eine enge Verzahnung, wie Sie schon festgestellt haben, zwischen Wirtschaft und Schule existiert. Ich mache auch ein bisschen mit darauf aufmerksam, wo auch die Probleme in Deutschland bei der dualen Ausbildung liegen. Die rheinische schulische Ausbildung in den berufsbildenden Schulen, wir haben sogenannte berufsbildende Schulen, die setzt ein nach einer 10-jährigen Schulpflicht. Wir haben auch Schüler, und das hat ja mein Kollege Herr Schellenberger eben erläutert, die zum Beispiel mit einem Hauptschulabschluss die Schule verlassen. Das ist nach 9 Schuljahren, weil sie eben nicht leistungsfähiger sind. Die werden auch in den berufsbildenden Schulen betreut, indem sie ein Berufsvorbereitungsjahr dort ablegen und auf die Berufsausbildung dort ein ganzes Jahr lang vorbereitet werden. Dann haben wir den normalen Realschüler, der nach 10 Schuljahren die Schulpflicht erreicht hat, der den Realschulabschluss absolviert hat. Dieser Schüler wird vermittelt über einen Betrieb, über die Wirtschaft, über einen Handwerksbetrieb, über ein Unternehmen. Der bewirbt sich also nicht bei der Berufsschule, sondern er bewirbt sich in einem Unternehmen nach seiner Interessenlage. Also handwerklich, technisch, egal in welcher Richtung. Und der Betrieb nimmt diesen Schüler an, wenn er sozusagen einen Bedarf an Ausbildung hat. Und dann wird über die entsprechenden Kammern beziehungsweise über die Unternehmen dieser Schüler an eine entsprechende, wohnortnahe Berufsschule vermittelt. Diese Vermittlung ist dann so gestaltet, dass man in Absprache mit dem Unternehmen, es gibt 2 verschiedene Modelle, einmal den Blockunterricht, wo man also in einem gewissen Zeitraum den theoretischen Teil in der Berufsschule absolviert. Es gibt aber auch die andere Sicht, dass man 1 bis 2 Tage in der Woche in der Berufsschule ist und die restliche Zeit in dem Unternehmen verbringt. Also es gibt die unterschiedlichsten Varianten. Das hat auch in der Regel damit was zu tun, ob das Unternehmen sehr nah an der berufsbildenden Schule beziehungsweise an dem Wohnort des Schülers liegt. Und dann gibt es zum Teil auch Internate, wo man die unterbringen kann und so weiter. Also das sind, wenn Sie dazu noch Fragen haben, kann ich gerne noch darauf eingehen. Wir haben aber auch, und jetzt komme ich schon zu einem weiteren Problem, weil Sie vorhin auch angeschnitten haben, dass sie natürlich ein großes Ziel haben, was Deutschland auch hat, mehr Hochschulabsolventen zu initiieren über unser Schulsystem. Wir haben auch ein Problem, dass auch Abiturienten, also die das Gymnasium verlassen, sich auch in Unternehmen bewerben und eine ganz normale Berufsausbildung machen möchten. Es können ganz unterschiedliche Gründe sein. Einmal, weil das Abitur vielleicht notenmäßig nicht ganz so gut war und man die Chance an der Uni eher als schlecht einschätzt, also nicht so günstig einschätzt. Es gibt aber auch Überlegungen von seitens der Schüler, dass sie sagen, ich hab erstmal einen soliden Beruf, wer weiß, ob mir das Studium gefällt und so kann ich immer irgendwo in ein Unternehmen einsteigen, also sich persönlich abzusichern. Ja, und diese Abiturienten werden natürlich von den Unternehmen dann gegenüber dem Realschüler auch bevorzugt und gerne genommen. Erstens sind sie schon 18, weil sie 12 Schuljahre absolviert haben, im Vergleich zu dem Realschüler, weil das die Frage nach dem Alter war, der 16 ist. Der ist also hat schon eine Fahrerlaubnis, ist mobiler und ist auch gerade auch schon im Schichtsystem ganz anders einsetzbar als ein 16-jähriger Jugendlicher. Und diese Abiturienten verdrängen zum Teil die Realschüler aus den Unternehmen. Und unser großes Ziel ist es aber, einen Abiturienten natürlich zum Hochschulstudium zu führen. Ja, und dass es also ein Hochschulabsolvent wird und nicht, dass er in die Berufsschule geht. Aber es besteht da in der Hinsicht Freiwilligkeit und wir versuchen das durch entsprechende Berufsschul oder auch Studienlenkungen an den einzelnen Schulen und Universitäten beziehungsweise auch Berufsschulen etwas zu beraten und Lenkungen vorzunehmen, aber das gelingt uns auch nicht ganz. Des Weiteren ist für uns auch ein Problem, dass wir unterschiedliche Zuständigkeiten haben. Und wenn Sie ein duales System in Portugal installieren möchten, kann ich Ihnen nur raten, das versuchen besser zu machen als in Deutschland. Weil die Schulen sind zuständig bei dem Kultusministerium und auch die berufsbildende Schule. Die Unternehmen unterliegen aber dem Wirtschaftsministerium. Und gerade diese Koordination zwischen den beiden Ministerien, also zwischen der Praxis und der Theorie, also das fängt schon oben am Kopf an, zwischen den Ministerien, da gibt es eigentlich die meisten Probleme. Die Anforderungen der Wirtschaft sind die eine Seite, die Anforderungen, die die Berufsbildung und die Bildung also an die Schüler stellt, sind die andere Seite, ist die andere Seite. Und das muss miteinander verbunden und verknüpft werden. Und da gibt es ganz häufig ganz unterschiedliche Ansichten. Man wird sich in der Regel auch einig, aber es ist so, dass zurzeit, also auch wenn dann ein Berufsschüler geprüft wird, der Unternehmer, also der wirtschaftliche Anteil, wesentlich dominanter ist als der Theorieteil der berufsbildenden Schule. Das ärgert natürlich die berufsbildenden Schulen, sagen wir, sind eigentlich hier auch eine Größe. Die Theorie ist nicht zu vernachlässigen, aber der praktische Anteil überwiegt in den Prüfungen. Die Noten, die man in der berufsbildenden Schule bekommen hat, sind eher untergeordnet. Also da gibt es auch immer Auseinandersetzungen bis heute, die jetzt nicht so gravierend sind, aber die im Detail manchmal auch zu großen Problemen führen. Und was die Selektion anbelangt, da möchte ich noch ein letztes Wort zu sagen. Also jeder Schüler, der die Berufsschule absolviert, also auch ein Fachabschluss hat, hat immer mit diesem Abschluss auch die Möglichkeit, in eine Universität durch zusätzliche Schulungen einzutreten. Also das ist kein endgültiger Weg, sondern es steht jedem Schüler alles offen. Es ist zwar schwierig, aber es ist möglich. Also es gibt bei uns kein Ende. Es ist immer in allen Bereichen. Wir haben auch, vielleicht auf ein Detail möchte ich noch hinweisen, was nicht ganz unbedeutend ist. Wir haben auch sogenannte Fachgymnasien, wo sich Schüler entscheiden können, das Abitur eher schon in einer fachlich praktischen Orientierung abzulegen. Dann bekommt man ein sogenanntes Fachabitur, das auch ermöglicht, in eine Fachhochschule einzutreten und dort ein Universitäts- bzw. Fachschulabschluss, der dem Universitätsabschluss gleichwertig ist, zu absolvieren. Das machen viele Schüler, die eher praktisch orientiert sind, aber sag mal, von seiner Intelligenz her durchaus in der Lage sind, ein Abitur abzulegen, die aber sagen, ich möchte praktisch orientiert in Zukunft tätig sein. Und diese Wege stehen den Schülern alle offen. Ich kann mich in jeder Richtung orientieren. Es ist natürlich, je älter ich werde, umso schwieriger, aber wir haben es nicht selten, dass auch Berufsschüler durch Zusatzqualifikationen an den Universitäten studieren. Das passiert schon das eine oder andere Mal. Also das ist nicht ganz selten.
Okay, danke, Frau Feusner. Ich denke, das reicht erstmal so. Ich denke, es war ein ziemlich breiter Überblick. Ich würde dann mal weitergeben an Frau Wicke-Scheil.
Mikrofon. Jetzt, danke, Entschuldigung. Ich möchte auf Ihre Frage nochmal eingehen. Ich möchte nicht alles wiederholen, was Frau Feusner eben gesagt hat. Diese Durchlässigkeit für diejenigen, die also möglicherweise einen Berufsabschluss machen und dann ihnen möglicherweise dadurch der Zugang zu den Hochschulen bzw. zu den Universitäten versperrt ist. Ich denke mal, da müsste man auf jeden Fall mehr machen, um diese Durchlässigkeit etwas zu verbessern. Auch da ist es bei uns noch möglich, Verbesserungen durchzuführen. Also es ist aber nicht grundsätzlich so, dass derjenige, der sich für einen Beruf entscheidet, von der Hochschul- bzw. universitären Ausbildung oder Weiterbildung völlig ausgeschlossen ist. Also das darf nicht passieren und das ist auch bei uns nicht der Fall. Also diese Selektion ist einfach noch, ist nicht so in dem Maße gegeben. Dann natürlich Wo ich ein großes Problem sehe, dass viele Abiturienten in diese Berufe gehen, die man also praktisch denen wegnimmt, in Anführungsstrichen, die eigentlich mit einem Realschul- oder Hauptschulabschluss diese Bildung, Hauptschul vielleicht weniger, aber Realschulabschluss diesen Beruf ausüben könnten und die dann also möglicherweise von Abiturienten übernommen werden. Auf der anderen Seite halte ich es natürlich auch für sinnvoll, dass viele Berufe, die heute noch nicht mit einem universitären Abschluss verbunden werden, dass man die möglicherweise auch in solche Berufe überführt. Es gibt ja zum Beispiel Bestrebungen von der EU, dass medizinische Berufe auch jetzt mit Hochschulabschluss verbunden werden. Also diese Tendenzen gibt es ja auch auf europäischer Ebene und ich denke, da sollte man auch weiterdenken und auch die Flexibilität, das hat ja Frau Volzner auch schon angemahnt, die sollte man also durchaus mit berücksichtigen bei solchen Berufsgängen. Danke.
Danke, dann Frau Gürke nochmal.
Ja, herzlichen Dank, Herr Vorsitzender, herzlichen Dank, liebe Kollegen, dass Sie uns hier so toll empfangen haben. Ich komme also auch aus der Opposition und in Deutschland ist ja Bildung Ländersache, deshalb wir also auch als Parlamentarier aus Sachsen-Anhalt zuständig. Mein Kollege von der Linkspartei in Portugal sprach die Gefahr an der frühen Selektion von Schulen. Ich muss dazu sagen, unsere Schulpflicht, wie Sie sagten, Herr Vorsitzender, das von 9 auf 12 Jahre gesteigert wird, unsere Schulpflicht umfasst erstmal grundsätzlich auch die Berufsschulpflicht. Also wir haben die Schulpflicht verankert, ja, aber das berufsvorbereitende Jahr, welches Frau Kollegin Volzner erläuterte, als auch die Berufsausbildung sind Teil der abzuleistenden Schulpflicht. Und ich bin auch ein Befürworter des gemeinsamen, längeren Lernens in der Schule, also nicht die frühe Selektion auf dem Wärm, aber das ist eine Rolle, die ja heute bei dem Hauptthema duale Ausbildung nicht ganz so... In Sachsen-Anhalt oder in Deutschland wird es eher als Makel gesehen. Wir sprechen gern von einem ersten und zweiten Arbeitsmarkt als auch von einem ersten und zweiten Bildungsweg. Oftmals ist es so, dass diejenigen, die nicht die übliche Anerkennung finden in einer Lehre, die sich beworben haben, aber keine Lehrausbildung bekommen haben, mit denen muss ja auch irgendetwas passieren, nicht immer berufsvorbereitende Jahr, sondern dann gibt es eine überbetriebliche Ausbildung, die von Bildungsträgern gewährleistet wird. Und ich muss sagen, die wird in Deutschland eher als die minderwertigere Ausbildung gemacht. Aber auch diese Ausbildung steht nicht völlig allein. Die wird zwar von einem Bildungsträger gemacht, aber die kann niemals ohne Praktikum passieren. Das heißt, es ist auch in dieser Zeit immer ein Praktikum angeschlossen und trotzdem, ich möchte Ihnen das kurz erklären, ich war bis vor kurzem auch Berufsausbilderin mal und habe das betreut und es ist Tatsache so, da kann jemand noch so toll vorgebildet sein in der Gastronomie, der kann das alles wissen, der kann das in einem Restaurant erklärt kriegen, aber wenn der das erste Mal auf Gäste zugelassen wird, dann schreckt der zusammen und hat Angst. Ja, also in Deutschland ist das eher diese überbetriebliche Ausbildung, die von Arbeitgebern, die später den Lebens, ja, das Ernähren eigentlich sichern soll, dass das eher nicht so gern gesehen wird. Also wir haben wirklich mit der sehr, sehr engen Verzahnung von Wirtschaft und Berufsausbildung die bessere. Was neuerdings sehr gern genommen wird, ist das duale Studium. Ja, also Firmen, die schon anbieten, wenn ihr zu uns kommt, weil wir haben ja ein Fachkräfteproblem und der demografische Wandel lässt das in Kürze auch eher verschärft aussehen, wenn ihr zu uns kommt, geben wir euch die Möglichkeit, bis zum Bachelor oder auch bis zum Master zu kommen. Die vertragen sich dann auch dementsprechend, dass sie sagen, ihr kommt zu uns, aber später bleibt ihr dann noch, stellt eure gut ausgebildete Arbeitskraft dem Unternehmen vielleicht noch für 3, 4, 5 Jahre zur Verfügung. Also das ist auch so ein Weg des dualen Studiums, welches sicherlich zukunftsweisend ist. Dankeschön.
Ja, danke. Sie haben also gehört, sehr unterschiedliche Interpretationen, aber eins kann ich Ihnen sagen, wir haben im Moment die gleiche Aufgabe. Bei Ihnen, glaube ich, heute 15 Uhr geht's los. Die Frage Haushalt, wir sind auch gerade dabei, unseren Haushalt aufzustellen. Wir machen einen Doppelhaushalt. Wir sind in der glücklichen Lage, dass die Summe für Bildung und Kultur nahezu gleich bleibt. Das sind fast 2 Milliarden, aber wir haben gerade festgestellt vor 14 Tagen, dass wir im Bereich der Lehrerbildung noch sehr viel Bedarf haben, um ausreichend gut qualifizierte Lehrer im Unterricht zu haben und den Unterricht entsprechend abzudecken. Da werden wir uns in den nächsten Tagen auch noch große Gedanken machen müssen. Das heißt, dieser Finanzdruck ist überall da. Das ist also, das gehört einfach mit dazu. Und wir versuchen natürlich, alle für unsere Kinder das Beste rauszuholen.
Muito obrigado. Hoje ainda não vamos discutir orçamento, mas será na próxima semana que iremos fazer a discussão do orçamento. Muito obrigado. Eu não sei se algum dos colegas ainda pretende dar uma palavrinha. O deputado João Pratas foi o primeiro a fazer-me sinal do grupo parlamentar do PSD. Eu pedia só que fôssemos o mais sucintos possíveis. Depois Duarte Marques e António Cardoso e Carlos Enes. Ah, desculpa.
Boa tarde. Bem-vindos a Portugal e à Assembleia da República. Espero que desfrutem deste dia por cá. É um belo país e sempre à vossa disposição para usufruírem dos prazeres aqui da boa comida e das boas paisagens que temos. E também da boa população. Rapidamente, correspondendo à solicitação do Sr. Presidente, percebi na intervenção que fazia uma seleção ao quinto ano. Ao quinto ano aqui corresponde a crianças de 10, 11 anos. Estou certo? É nessa idade? E qual é a pretensão? O que pretendem? O que querem fazer com essa? Para que é que fazem essa seleção?
Duarte Marques?
Also diese frühzeitige... Darf ich gleich antworten? Oder?
Se fosse possível, juntávamos as perguntas e depois... Ok.
Eu tinha duas perguntas muito simples para fazer. É se a seleção de quem vai para o ensino profissionalizante é obrigatória, é sugerida pelas escolas aos encarregados de educação, ou como é que isso funciona? E gostava de perguntar aqui à senhora deputada dos Verdes e da Der Linke, acho que é assim que se diz, Pedro, se considera que o ensino profissionalizante e esta recomendação ou não aos pais, para os filhos que têm menos resultados, poderem optar pela via profissional, é uma intromissão do Estado que não é aceitável? Ou se é uma forma de responder a estudantes com capacidades diferentes e que pode ser uma alternativa positiva, desde que isso não limite o regresso ao estudo académico e não apenas a parte profissional? Segundo eu percebi, o sistema alemão, que estava a dizer assim que sim ou que não, não impede que um estudante que vai por uma via personalizante depois volte à via académica dita como comum. Obrigado.
Deputado António Cardoso, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado. Começo também por renovar as nossas saudações e agradecer a vossa disponibilidade para trocar esta experiência do vosso sistema educativo. A questão que vou colocar é muito, muito rápida, muito breve, tem a ver com o reconhecimento das qualificações profissionais no acesso e no exercício da atividade profissional, nomeadamente das áreas da engenharia, da medicina, da parte da saúde. E esse reconhecimento, por vezes, tem sido um pouco difícil e eu gostava de ver até que ponto a vossa cooperação, e se é o Ministério da Educação que, portanto, avaliza ou reconhece a parte da qualificação académica para permitir o ingresso e no exercício da atividade profissional. Muito obrigado.
Deputado Carlos Enes, também do Partido Socialista.
Muito obrigado. Quero também dar-vos os meus cumprimentos e os votos para uma boa estadia e dar-vos os parabéns porque conseguiram manter as verbas na educação, coisa que nós aqui, portanto, não conseguimos, uma vez que houve uma redução bastante significativa. Vou colocar duas questões muito breves. Uma delas, portanto, estão as duas relacionadas com o sistema dual e a questão que eu colocava é se esse sistema é igual para todo o país ou se de Estado para Estado há de facto ou não alguma diferença, não é? E se essas diferenças depois, de forma como é que são, enfim... vão dificultar ou não, portanto, a colocação das pessoas no mercado de trabalho quando se saírem do seu respectivo Estado. Outra questão que eu gostaria de colocar é se este ensino é pago só pelo Estado, se é pago também pelas empresas e, no caso de ser pago pelas empresas, que benefícios fiscais é que essas empresas possam ter. Dankeschön.
Muito obrigado. Um conjunto de questões que daria para ficarmos aqui pelo menos o resto da tarde, que não temos esse tempo, meu caro colega. De forma que devolvo-vos a palavra. Só dar finalmente, já agora se me permitirem, darmos aqui só uma questão. A questão aqui orçamental que aqui foi levantada, o orçamento da educação este ano sofre em Portugal um corte relativamente ao ano passado, na ordem dos 700 milhões de euros a menos, que tem a ver com questões que não vou agora aqui indicar nem referir, porque cada um terá a leitura diferente sobre este valor. É esse o valor que está aqui em causa na redução orçamental, para que percebam, para que saibam exatamente do que se fala aqui e do que os colegas querem de apoio ao governo. 700 milhões de euros. Em 5 mil milhões. 700 milhões de euros em 5 mil milhões de euros. Cerca de 11%. Exatamente.
Also gewohnterweise fange ich bei uns immer an und gebe dann, wenn ich nicht mehr weiter weiß, gebe ich weiter. Nein, Ihre Einladung, die würden wir natürlich gern annehmen. Also wir haben heute schon überlegt, dass wir heute Nachmittag nochmal ans Meer fahren wollen. Also können Sie uns ja dann dort alles zeigen, wie das dann... Gut, also ich komme mal zurück zu dieser... ich würde den Begriff anders wählen. Für mich ist es eine Differenzierung. Eine Differenzierung nach der vierten Klasse. Denn es gibt ja unterschiedliche Fähigkeiten, Fertigkeiten, Neigungen. Und ich bin der Meinung, ein guter Grundschullehrer ist zusammen mit den Eltern in der Lage, in diesem Alter zu erkennen, was für das Kind hilfreich ist. Und lassen Sie mich, ich bin von Hause aus Mathematiklehrer, lassen Sie mich eine prozentuale Schätzung geben. Ich sage mal, in 95% der Fälle stimmt diese Aussage. Von den Lehrern. Das heißt, wir haben mehrere Systeme ausprobiert in den Jahren und wir haben gemeinsam versucht, einen Notendurchschnitt als Übergangsgröße zu nehmen. Wir haben Beratungsgespräche mit den Eltern gehabt. Wir haben also dann auch, wenn die Eltern gesagt haben, der Notendurchschnitt entspricht nicht den Leistungen meines Kindes, hatten die Möglichkeit, nochmal mit Aufnahmeprüfung zu machen. Aber jetzt im Moment ist es bei uns, der Elternwille steht ganz oben und die Eltern können entscheiden. Sie kriegen also nur noch eine Empfehlung. Wenn Sie meine persönliche Meinung hören wollen, ich finde das nicht ganz gut, aber ich bin Gymnasiallehrer und ich finde schon, die Orientierung ist wichtig für viele Eltern, die haben den Plan nicht. Und deshalb ist es eine Differenzierung, die für viele vielleicht frühzeitig erfolgen mag, aber ich halte das für sehr wichtig, um auch in dem Lebensweg eine klare Richtung vorzuweisen. Wobei das aber nicht heißt, dass ich immer einen ständigen Wechsel von der einen Richtung in die andere machen kann. Und das ist genauso die Qualifikation, egal ob das bei uns heißt, Sekundarschule oder Gymnasium. Ich bin also immer berechtigt, mit einer bestimmten Leistungsdurchschnitt die nächsten Stufen auf den nächsten Wegen zu machen, also abzuschließen. Ich kann also mit einer guten Sekundarschulnote, kann ich dann weiter studieren, kann also dann ganz Abitur ablegen, kann also dann eine Qualifikation für ein Studium machen. Das kann ich dann in diesem Fachgymnasium machen. Ich habe also unendlich viele Möglichkeiten und ich muss natürlich beraten werden, die richtige Möglichkeit für mich zu finden. Und das ist die Kunst. Deshalb ist es auch wichtig, dass Berufsorientierung rechtzeitig in den Schulen stattfindet. Und wenn wir gerade nochmal, darf ich Ihre Schlussfrage nochmal aufgreifen, beim Haushalt sind, wir müssen die Gelder, die wir zur Verfügung haben, leider Gottes, so verwalten, dass sie effektiv verwaltet werden Und da gehört auch dazu, dass Schulabbrüche oder Berufsfehlabschlüsse vermieden werden. Das heißt, wir brauchen also eine rechtzeitige Orientierung und die Kinder müssen rechtzeitig wissen, wo liegen ihre Fähigkeiten, Fertigkeiten, Neigung. Und wir können es uns nicht leisten, dass sie erst 2 Jahre einen Beruf machen oder ein Studium machen und dann feststellen, es ist gar nicht ihre Intention, das ist Geld, was uns fehlt. Und das wäre dann die Chance, mit den 11% dann klarzukommen, als in der Außendarstellung, wo man sagen kann, also wenn wir die 11% kürzen müssen, dann müssen wir dann 100% zielgerecht arbeiten, dann haben wir das gut gespart, ohne dass es einen Schaden nimmt. Das ist jetzt ein bisschen, ja, Sie verstehen mich hoffentlich. Gut, dann würde ich direkt Berufsschule weitergeben.
Ja, es war noch die Frage nach der Anerkennung des Berufsbildes, nehme ich mal an, oder des Berufes, des ausgebildeten Berufes. Die ist deutschlandweit einheitlich. Das koordiniert das Bundesministerium für Bildung. Wir haben einheitliche Anforderungen an ein bestimmtes Berufsbild, was die Kammern, in dem Falle die Handwerkskammern und Industrie- und Handwerkskammer und die und Handwerkskammer erarbeiten, genau, die in Gemeinsamkeit mit den berufsbildenden Schulen. Die Anforderungen sind also für alle Berufe deutschlandweit einheitlich. Das ist eigentlich recht gut gelöst, weil dadurch auch der ausgebildete Beruf in allen Bundesländern die gleiche Anerkennung erfährt. Also wenn ich ein Maurer werden möchte, dann sind die Anforderungen in Nordrhein-Westfalen die gleichen wie in Sachsen oder in Thüringen oder in Berlin. Das zunächst dazu. Und wir haben eine frühzeitige Berufsberatung an unseren Schulen, nicht nur an den Sekundarschulen, auch an den Gymnasien, die mehr in Richtung Studium orientiert werden, aber auch Berufsausbildung, falls Sie das wünschen. Sie geben Ihre Wünsche dort an, sagen, ich möchte kein Studium aufnehmen, sondern möchte eine Berufsbildung machen. Und das organisieren bei uns die sogenannten Arbeitsagenturen, die also Berufsbilder, Bildner direkt an die Schulen schicken und dort auch ein bisschen versuchen zu koordinieren, wo gibt es einen Mangel, wo gibt es Überschuss, was würde ich dir raten, wenn du dieses oder jenes machst, hast du wenig Chancen auf den Arbeitsmarkt, was für Anforderungen stellt dieser Beruf, den du dir vorstellen möchtest, an dich selbst als Schüler, dass man also eine ausgiebige Beratung und die versuchen wir weiter auch zu intensivieren. Die ist immer noch nicht ausreichend. Die Beratung ist eigentlich das A und O für Eltern, genauso wie für die Jugendlichen. Ja, Schwierigkeiten in der Ausbildungsbegleitung, da weiß ich jetzt nicht. Ach, Vergütung. Ach ja, wie läuft das mit der Vergütung? Die Vergütung wird folgendermaßen geregelt, dass das Unternehmen dem Auszubildenden eine Ausbildungsvergütung zahlt. Er ist auch in dem Fall krankenversichert, alles mit allen Abgaben versehen, wie jeder andere auch. Die Vergütung ist in der Regel nicht so hoch, dass dieser Auszubildende auch schon Steuern zahlen muss. Das ist in der Regel etwas niedriger, sodass der da noch steuerbefreit ist, aber der bekommt eine Ausbildungsvergütung, einen gewissen Lohn für die Tage, wo er im Betrieb ist, im Unternehmen ist. Und diese Höhe, die vereinbaren die Tarifparteien und die Gewerkschaften miteinander. Die ist von Berufsbild zu Berufsbild unterschiedlich, kommt auch immer auf die Anforderungen in dem jeweiligen Berufsbild an, aber die ist deutschlandweit auch nicht einheitlich, aber annähernd einheitlich, sage ich mal so. Wir haben ja auch Vergütungen zwischen den neuen und den alten Bundesländern, die auch tariflich noch nicht exakt angepasst sind. Und so spiegelt sich das auch in der Ausbildungsvergütung wieder.
Die Frage wurde gestellt nach dieser Anerkennung. Frau Feusner hat es im Prinzip schon beantwortet. Die Länder haben zwar Bildungshoheit, aber die Anerkennung ist bundesweit gleich. Ich kann ein ganz einfaches Beispiel ganz kurz nennen. Die Ausbildung von medizinischen Dokumentationsassistenten dauert in Sachsen 3 Jahre und in Sachsen-Anhalt 2 Jahre. Also ich kann das deshalb sehr genau sagen, weil ich in dieser Ausbildung tätig war. Trotzdem ist es durchaus möglich, dass jemand, der in Sachsen einen Abschluss gemacht hat, in Sachsen-Anhalt eine Anstellung als medizinische Dokumentationsassistentin oder Assistent erhält. Also das ist durchaus möglich, auch wenn die Ausbildung unterschiedlich ist. Es geht um die Inhalte und wie diese Inhalte vermittelt werden, das entscheidet dann das Land wieder alleine.
Okay, danke. Noch Frau Gürke, noch was?
Ja, ich weiß nicht, ob ich Ihre Frage richtig verstanden habe, werter Kollege. Es ging darum, ob man Schüler zwingen kann, in die Berufsausbildung zu gehen, statt in das Studium. Ja? Also das kann bei uns tatsächlich niemand. Es gibt eilfertige Beamte, es gibt überall Kolleginnen und Kollegen, die am falschen Platz sind. Und bei uns gibt es strenge Gesetze, also für Menschen, die wenig Einkommen haben, die werden in Hartz-IV-Gemeinschaften, so wird das erfasst, Bedarfsgemeinschaften. Und tatsächlich hat es Fälle gegeben, das will ich auch nicht verschweigen, da wurden Schüler, obwohl sie das geistige Potenzial hat, wurden immer wieder gedrängt von den Jobcentern, heißen die jetzt, ausgegliedert, die diese Menschen eigentlich begleiten sollen, immer wieder gedrängt. Du könntest jetzt zum Familienunterhalt beitragen, die Bedarfsgemeinschaft, also kleiner halten, eigenes Einkommen, weil die einfach die Richtlinien falsch ausgelegt haben. Natürlich ist eine Bedarfsgemeinschaft vom Staat her angehalten, allein aus der prekären Situation wieder rauszukommen. Aber das ist der falsche Weg. Das sind Einzelfälle, das sind schlimme Einzelfälle, aber ich sage, da sind falsche Kollegen am Platz, die sich da auf Kosten von wenigen profiliert haben. Und ich muss sagen, zu der Vergütung möchte ich bei Kollegin Volsner noch mit einem, da haben wir schon Mindestlohn. Jeder Berufsausbildungsvertrag muss zur Kammer geschickt werden, wird bei der Kammer geprüft. Und er kann zurückgewiesen werden, wenn ein bestimmtes Level an Ausbildungsvergütung nicht gezahlt wird. Dann wird er abgewiesen, dann kommt der Vertrag nicht entstanden. Also die Kammer überprüft jeden Berufsausbildungsvertrag.
Ich glaube, es gibt nur eine offene Frage, die steuerliche Geschichte mit Unternehmen. Also da gibt es keine Vorteile, das ist ganz normal. Das Unternehmen sichert sich ja seinen Arbeitskräftenachwuchs auch. Darf ich da
eine Sache vielleicht noch ergänzen? Wir haben natürlich... Für das Unternehmen zahlt sich das nicht unbedingt aus, aber wenn wir sehr leistungsschwache Schüler haben, die schwer zu vermitteln sind, da haben wir staatliche Programme, wo wir Unternehmen die Ausbildungsvergütung dann bezahlen, auch von staatlicher Seite, damit die diese Schüler sozusagen ausbilden. Da gibt es Programme von seitens des Bundes, auch der Länder, um die in eine Ausbildung erstmal zu bringen und auf den Arbeitsmarkt besser zu integrieren zu können. Sowas gibt es aber auch, solche Programme für schwache Jugendliche.
Caros colegas, muito obrigado. Nós temos, terminamos agora, vamos ter agora ali o nosso plenário. Não sei se eventualmente quiserem assistir um bocadinho à abertura dos trabalhos. Poderemos fazer isso com gosto, far-vos-ei companhia. Deixem-me só dizer-vos dois ou três desafios que nós neste momento temos muito graves em termos de enfrentar, não só a questão do sucesso escolar, do combate ao abandono escolar, mas temos um problema demográfico que nos preocupa a todos. Portugal é um país com graves problemas demográficos, a taxa de fertilidade anda na ordem do 1.3, 1.4, o que é baixíssima para um problema, para a Europa em geral, mas em Portugal em particular, dado que a nossa, ainda por cima com um movimento migratório de saída do país, é um desafio muito interessante que o país tem que ter, e eu não quero lançar este debate agora aqui, porque então aí não ficaríamos até à tarde, ficaríamos até amanhã de manhã, mas manifestar-vos a abertura total desta comissão e de todos os seus grupos parlamentares, para troca de experiências, trocas de informação, que serão sempre úteis no sentido de construirmos uma Europa cada vez mais solidária, uma Europa cada vez mais das pessoas e menos das instituições, e uma Europa cada vez mais fazendo um percurso comum, neste que tem sido o trajeto dos últimos 60 e tal anos de paz, e que todos nós queremos com certeza preservar, promover, dinamizar e enfrentar. Numa comissão de educação, numa comissão de cultura, nada mais do que também, agora também queria, em nome do Parlamento Português e da Comissão de Educação, deixar-vos ficar apenas uma pequena recordação deste Parlamento, da vossa passagem por cá como sinal de boas-vindas e como sinal de bem receber, que é também uma característica do povo português, que é o sinal da sua afabilidade, da sua afetividade para com os que não são nacionais. Aliás, a globalização, nós costumamos dizer, começou exatamente pelos portugueses na época dos descobrimentos. Muito obrigado.